Die israelischen Siedlungen im Westjordanland sind ja sehr häufig in den Schlagzeilen der deutschen Medien. Aber durch Gespräche mit Freunden zu Hause ist mir klar geworden, dass über das Leben in so einer Siedlung eigentlich die wenigsten etwas wissen. Wie entsteht so eine Siedlung? Wie sieht es dort aus? Und vor allem, was denken die Menschen, die dort wohnen?
Reporter Freddy Gareis wollte genau das wissen und ist in die Siedlung Ariel gefahren. Sie liegt im Westjordanland, 20 Kilometer hinter der sogenannten grünen Linie und ist ein ewiger Zankapfel im israelisch-palästinensischen Friedensprozess. Dennoch gibt es so etwas wie Alltag dort. Dein Nachbar, dein Feind. Leben in einer jüdischen Siedlung. Eine Reportage von Freddy Gareis.
Für Ron Nachmann ist Baulärm Musik in den Ohren. Der bullige Bürgermeister von Ariel verschränkt die Hände vor dem Bauch und lächelt. Auf der Baustelle hebt ein Bagger gerade trockene Erde aus der Grube, Sand wirbelt durch die Luft. Baulärm, das bedeutet neue Wohnungen, neue Häuser in Ariel, einer Siedlung im Westjordanland. Nach Meinung vieler dürfte es hier gar keine Häuser geben, aber für den 69-jährigen Ron Nachmann, der sich um die Meinung der anderen nicht kümmert, bedeutet der Krach, dass er recht hat.
Freezing me will not bring peace to you. Peace will come only if you as my neighbor you will make a decision.
Ein Baustopp wird keinen Frieden bringen. Den gibt es nur, wenn mein Nachbar dazu willens ist. Du kannst Kanzlerin Merkel, Sarkozy, Blair und Obama zusammenbringen, aber Frieden bringt das noch lange nicht.
And Mr. Sarkozy together with Obama. So do you think that peace will come?
Nachmann blickt über sein Reich, über die Hunderte von Häusern mit den roten Dächern. Von weitem sieht das hügelige Areal gezackt wie ein Alligatorrücken aus. Von West nach Ost verläuft die Stadt und ragt wie ein Finger ins Westjordanland, 20 Kilometer hinter der grünen Linie. Ein stacheldrahtgesäumter Zaun riegelt Ariel von den umliegenden palästinensischen Orten ab. Sicherheitskräfte mit Maschinengewehren bewachen die beiden Eingänge zur Siedlung, kontrollieren den Verkehr und können bei Bedarf die Zufahrt mit gelben Rolltoren verschließen. Ariel ist mehr als nur eine Siedlung, eine jüdische Stadt auf palästinensischem Territorium. Sie ist ein Ausrufezeichen und wird oft als Hindernis auf dem Weg zu einer Zwei-Staaten-Lösung bezeichnet. Ron Nachmann findet allerdings, dass es in seiner Stadt derzeit viel zu leise zugeht. Nur 227 Einheiten hat die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu bewilligt. Viel zu wenig, sagt Nachmann, denn Ariel hat Zukunft. Die anderen, die Palästinenser dort drüben mit ihrem Traum vom eigenen Staat, die haben keine.
If my colleague, you know, my neighbor,
mein Nachbar da drüben auf dem nächsten Hügel will keinen Frieden, weil er glaubt, der neue Staat wird ein Himmel auf Erden. Aber was machen die Palästinenser morgen, wenn sie ihren Staat haben? Wo sollen sie arbeiten? Welches Wasser sollen sie trinken?
After they have a state, where will they work? What water will they drink?
Nachmann winkt in sein Büro, eine Art Container. Er zupft an seinen Hosenträgern und holt ein Fotoalbum aus der Vitrine. Darin sind Dokumente aus der Zeit des Anfangs, wie er mit Schlaghose und steifem Kragen auf einem Hügel zwischen Felsen steht und Richtung Horizont zeigt. Der Bürgermeister blättert in den Seiten, die alten Fotos biegen sich unter der Klarsichtfolie auf. Im August 1978 kommt Nachmann ausgestattet mit einer Erlaubnis der Regierung in diese Hügel. Der damalige Verteidigungsminister Moshe Dayan ruft die Jugend dazu auf, zwei Fahnen hochzuhalten, die des Zionismus und die der Verteidigung. Diesen Auftrag will Nachmann erfüllen. Erzählt er heute davon, schleicht sich immer noch Ehrfurcht in seine dröhnende Stimme.
Ein Helikopter landete hier auf diesem Hügel und Fuad Ben Eliezer stieg aus, ein Brigadegeneral und Minister der Arbeiterpartei. Zusammen haben wir dann den ersten Felsen bewegt. Hier war alles karg, es gab hier gar nichts. Das war öffentliches Land, Staatsland. Wir mussten für die Siedlung den Palästinensern kein Land wegnehmen.
Zunächst hausen auf dem Hügel gerade mal vier Familien, untergebracht in Armeezelten. Die Fotos sind schwarz-weiß, ähneln denen eines Campingtrips. Dann reist Ron Nachmann durch Israel und versucht Menschen davon zu überzeugen, ein neues Leben in einer Siedlung zu beginnen, die weder Wasser noch Strom hat. Ein Foto zeigt ihn vor einer Karte der Gegend. Ein paar Leute sehen ihn aufmerksam an.
Ich
habe sie gefragt, was wollt ihr mit eurem Leben anfangen? Ihr seid jung genug, um noch etwas Bedeutsames zu machen. Etwas, das euch befriedigt. Die Regierung ruft uns auf, eine nationale Mission, die Armee zu unterstützen und die Existenz Israels zu stärken. Also lasst uns zusammen Soldaten für die Nation sein.
So let's be the soldiers of the nation.
Nachman redet sich warm. Fast 35 Jahre sind vergangen, aber die Erinnerungen an damals sind stark. Er blättert durch das Album, zeigt die ersten Wassertanks, die ersten Orangenbäume, die erste Schule. Der erste Zaun um die Siedlung wird noch mit Kamelen gezogen, weil Autos auf dem Hügel nur schlecht vorwärts kommen. Der Bürgermeister seufzt.
I want to tell you something. The mood of the people.
Ich will Ihnen was sagen. Die Stimmung der Menschen war einfach unglaublich. Jeden Tag ist was Neues passiert. Damals hatten wir noch nicht die Autobahn, auf der man nur 25 Minuten nach Tel Aviv braucht, sondern mussten durch die ganzen kleinen Gassen über die arabischen Dörfer gonsen.
But before we used to go to the Arab villages.
Dieses Problem gibt es für die Bewohner von Ariel heute nicht mehr. Eine Autobahn verbindet die Küstengegend mit diesem äußersten Hinterland. Ariel ist wie die meisten Siedlungen, von denen es heute mehr als 100 mit insgesamt 300.000 Einwohnern gibt, als zivile Festung konzipiert. In den 90er Jahren erlebt Ariel einen großen Wachstumsschub. Gut 1 Million russische Juden aus der zusammengebrochenen Sowjetunion machen Aliyah. Übersetzt heißt das Aufstieg und meint die Einwanderung nach Israel. 6.000 davon holt Ron Nachman nach Ariel. Die meisten Siedler kommen nicht aus Überzeugung, sondern aus wirtschaftlichen Gründen. Das Leben in Jerusalem oder Tel Aviv ist teuer. In den Siedlungen dagegen ist Wohnraum vor allem für junge Familien bezahlbar. Reuven Franks steigt in den Wagen und fährt los. Der schlanke 32-Jährige trägt sein Hemd über der Jeans und ist einer der wichtigsten Menschen in Ariel. Er arbeitet für die Stadt und ist als Aliyah-Direktor zuständig für frisches Blut in Ariel.
Mein Job besteht aus zwei Teilen. Der erste ist das Marketing von Ariel im Ausland, vor allem in Nordamerika, Südafrika und England. Das geht zum größten Teil über die Organisationen Jewish Agency oder Nefesh B'Nefesh. Der zweite Teil macht wesentlich mehr Spaß und beinhaltet alles, was zur Integration der Immigranten hier in Ariel dazugehört. Von Wohnungssuche über Schule für die Kinder bis zur Jobplatzierung.
One could think of. Seit 5 Jahren wirbt er um Einwanderer für Ariel und hilft ihnen, wenn sie schließlich da sind. Gerade ist er unterwegs zu einer Einwanderin aus den USA. Er muss sich um ihre Stromrechnung kümmern. Hebräisch ist für sie noch eine Ansammlung von fremden Lettern.
Aliyah, world has changed since.
Mit dem Internet hat sich die ganze Einwanderung, die Aliyah, total verändert. In den 90ern zum Beispiel hieß es noch Aliyah mit Sukkah, also Einwanderung aus Not. Die Leute wollten einfach raus aus der Sowjetunion, egal in welche Stadt. Also hatten wir auf einmal 1 Million neue Immigranten. Das war ihr Ticket nach draußen. Heute aber reden wir von der freiwilligen, der bewussten Aliyah. Die Einwanderer suchen sich ihre Orte gezielt aus, recherchieren und machen sogar einen Vorbereitungstrip. Mittlerweile haben fast alle Städte jemanden, der zuständig für die Einwanderungs-PR ist.
Franks fährt vorbei am Kulturzentrum, dann an dem immer weiter wachsenden College, das inzwischen 12.000 Studenten hat. Der Job, sagt Franks, habe ihm auch dabei geholfen, seine eigene Vergangenheit besser zu verstehen.
Not wanting to sound patriarchal, it's like father.
Ich will nicht väterlich klingen, aber es macht mich sehr stolz, wenn jemand seine Füße auf den Boden bekommt, Arbeit findet, es den Kindern gut geht. Denn Einwanderung ist wirklich sehr, sehr hart. Ich verstehe erst jetzt, nachdem ich beruflich damit zu tun habe, was meine Eltern damals durchgemacht haben.
An einem Zebrastreifen lässt Frank seine junge Frau mit Kinderwagen passieren. Er lässt das Fenster runter für einen kurzen Plausch.
Hier ist Svetlana.
Ein paar Minuten später ist Frank am Ziel und steigt aus.
Svetlana! Hallo, manishma, okay, tov. How's the baby? Looking good, shalom.
Während er noch telefoniert, hallo, sieht er Natalie Sachs schon, wie sie vor ihrem zweistöckigen Haus mit Giebeldach in der Barackstraße steht und winkt. Im angrenzenden Garten beginnt gerade der Jasmin zu blühen und die junge Zuwanderin aus den USA trägt einen langen Rock und hat ihr Haar in ein Kopftuch gewickelt.
I can hear you, Natalie.
Natalie bittet ihn rein und zeigt ihm das Haus. Gerade erst ist sie mit ihrem Mann und ihren 2 Kindern umgezogen. Jetzt hat die Familie Sechs einen Garten und genügend Platz für die Kleinen zum Toben.
Schon seitdem ich mit 17 zum ersten Mal in Israel war, wusste ich, dass ich hier leben will. Das ist unsere jüdische Heimat und hier gehören wir hin. Mein Mann wollte damals gar nicht, aber ich habe ihm gesagt, hör zu, das ist mein Plan. Er hat wohl gehofft, dass ich es irgendwann vergesse, aber irgendwann sind dann seine Geschwister nach Israel gezogen und so führte eins zum anderen.
Das Paar macht einen sogenannten Pilottrip und schaut sich an, wo der zukünftige Lebensmittelpunkt sein könnte. Sie träumt von einem ruhigen Ort, an dem ihre Kinder barfuß auf den Hügeln rumtollen können. Er möchte Restaurants und ein bisschen Leben. Die beiden einigen sich auf Ariel.
Als
wir hörten, dass Ariel hinter der grünen Linie liegt, haben wir jetzt nicht gesagt, da müssen wir hin. Wir müssen dieses Land besiedeln. Wir haben aber auch nicht gesagt, lieber nicht. Wir wollten einfach nach Israel.
Ab und zu fährt Natalie an den Stadtrand und kauft in den arabischen Geschäften ein, die sich dort niedergelassen haben. Sie will in Frieden leben, von Politik will sie am liebsten nichts wissen.
Eigentlich versuche ich, alles Politische zu vermeiden. Die Nachrichten schaue ich auch nicht. Das erzeugt alles nur zusätzlichen Stress. Ich will einfach nur mein Leben leben.
Für ihre unspektakuläre Lebensplanung sucht sich Natalie einen spektakulären Ort. Ariel, die jüdische Trutzburg im Westjordanland, umgeben von Feinden. Das wirft Fragen auf.
Klar, die Frage hat sie schon gestellt, zumindest von Familienangehörigen. Als wir nach Ariel zogen, meinten sie, habt ihr keine Angst, dass eines Tages alles weggegeben werden kann? Dann müsst ihr weg.
Natalie glaubt nicht daran, dass sie irgendwann weg muss. Sie ist glücklich in Ariel, sagt sie noch, streicht ihren Rock glatt und steht auf. Sie muss sich wieder um die Kinder und um den Haushalt kümmern. Natalie bedankt sich noch bei Ruven für seine Hilfe bei der zu hohen Stromrechnung. Dann verabschieden sich die beiden und Ruven Franks fährt wieder in sein kleines Büro durch die kleine Stadt, die so oft in den Schlagzeilen ist. Zuletzt wegen eines neuen Kulturzentrums. Im Jahr 2010 öffnet es seine Pforten und sofort hagelt es Kritik. Die Siedler wollen Fakten schaffen, heißt es. Sie gaukeln Normalität vor, wo es keine gibt. Dazu rufen etwa 100 Schauspieler zu einem Boykott auf und unterschreiben, dass sie nie in Ariel auftreten werden. An diesem Morgen ist von Boykott nichts zu merken. Etwa 500 Schulkinder aus der Umgebung drängeln sich am Eingang des Kulturzentrums, lachen und kreischen. Ariel Totschemein läuft durch die Gänge, immer das Funkgerät in der Hand, spricht mit den Schauspielern, hält die Kinder unter Kontrolle. Der 47-jährige Leiter des Kulturzentrums folgt 2010 einem Anruf des charismatischen Bürgermeisters Ron Nachman nach Ariel. Damals arbeitet er in Jerusalem, auch am Theater in Haifa ist er beschäftigt. Ein Kulturzentrum in Ariel zu leiten klingt nicht besonders verheißungsvoll, aber das täuscht.
You know, it's amazing because I work in many halls in Israel and I don't see something like this. People came to see hall.
Es ist unglaublich. Die Menschen kommen von überall, um sich diese Bühne anzuschauen. Wahrscheinlich wollen sie sehen, worum so gestritten wird. Ich liebe das. Ich lade die Leute in mein Büro ein und zeige ihnen das Theater. Fast jeden Tag kommt jemand. Und natürlich die Journalisten aus China, aus Chile, aus Peru. Aus Chile und Peru. Ich frage mich wirklich, was die Leute dort an einer Bühne in Ariel interessiert.
Im Schatten der öffentlichen Debatte darum, ob eine Siedlung im Westjordanland ein Kulturzentrum haben darf oder nicht, bekommt die kleine Bühne in Ariel internationale Aufmerksamkeit. Und schon reißen sich Schauspieler um ein Engagement. Vergessen ist der Boykottaufruf der ersten Stunde. 2 Jahre nach dem Start verweist der Leiter stolz auf 200 Shows pro Saison. Während auf der Bühne ein Ensemble aus der Stadt Beersheba die Kinder spielerisch über die Gefahren von Drogen aufklärt, sinniert Ariel darüber, wie es wäre, wenn sich alle einfach nur die ganze Zeit mit der schönen Kunst beschäftigen würden. Dann wäre endlich Frieden, ganz klar. Er würde auch gerne eine palästinensische Truppe einladen, sagt er. Es darf nur nicht allzu politisch werden. Er will einfach eine gute Show sehen, genauso wie sein Publikum.
Wenn deine Kinder gut aufwachsen sollen, musst du ihnen Kultur geben. Das ist doch ganz normal. Es kann schon sein, dass die Regierung irgendwann mal entscheidet, dass die Menschen hier weg müssen. Aber bis dahin brauchen sie doch Kultur. Es ist genauso eine Dienstleistung wie Banken und die Polizei. Es gibt hier noch nicht einmal ein Kino in der Gegend. Und die Gegend ist ziemlich groß.
Ariel versucht, eine normale Stadt zu sein mit Bürgern, denen Politik nicht wichtiger ist als anderswo. Das unterscheidet Ariel von den Siedlungen weiter im Norden, wo Überzeugungstäter wohnen und wo es ständig zu Konfrontationen zwischen Palästinensern und Israelis kommt. Lior Amichai, kurze schwarze Haare, Strickpulli und randlose Brille, legt das Telefon zur Seite und schüttelt den Kopf. Normalität in einer Siedlung mitten im Westjordanland, die kann es nicht geben. Eine solche Siedlung ist per se politisch. Der 27-Jährige arbeitet für die Nichtregierungsorganisation Peace Now im Settlement Watch Team, die den Bau und das Wachstum der Siedlung im Westjordanland beobachtet. Lior greift in einen Karton, zieht eine Karte heraus und faltet sie auf. Dann fährt er mit dem Finger die blauen Punkte entlang, alles Siedlung.
Die Siedlungen sind vor allem ein Hindernis für einen palästinensischen Staat. Die meisten befinden sich an strategischen Orten und fragmentieren das Westjordanland. Was wir auch sehen, ist, dass die Siedlungen tief im Westjordanland immer weiter wachsen, immer mehr Menschen ziehen dorthin. Vor allem unter der Netanyahu-Regierung werden immer mehr solcher Projekte bewilligt. Das ist natürlich unglücklich für diejenigen, die immer noch an eine Zwei-Staaten-Lösung glauben.
Lior zeigt auf die Linie von Siedlungen, die zwischen dem Westjordanland und Jordanien liegen. Dann deutet er auf die Blöcke im Süden und schließlich bleibt sein Finger bei Ariel stehen.
Ariel is a very problematic settlement in this sense because it's 20 kilometers away from the Green Line into the West Bank.
Ariel ist eine sehr problematische Siedlung, weil sie 20 Kilometer hinter der grünen Linie liegt. In israel-palästinensischen Verhältnissen ist das eine Menge, denn das Land hier ist sehr klein. Wenn man sich also die Karte anschaut, sieht man, wie Ariel das nördliche Westjordanland zweiteilt. Und das ist das größte Problem, denn die Palästinenser werden niemals einem Frieden zustimmen, der vorsieht, dass Ariel genau dort bleibt, wo es ist.
In vergangenen Friedensverhandlungen wird um Ariel ebenso geschachert wie um Jerusalem, sagt Lior. Strategisch wichtig und in der innenpolitischen Diskussion Konsens. Vor allem die Autobahn Nummer 5, die Ariel mit der Küstenregion um Tel Aviv verbindet, strahlt solch eine Normalität aus, dass die Pendler kaum merken, dass sie 20 Kilometer hinter der Waffenstillstandslinie von 1949 sind. Hinzu kommt die gute PR seitens Ariel. Und damit meint Lior hauptsächlich den Bürgermeister Ron Nachman. Er kennt dessen Argumente vom guten Miteinander und vom Land, das damals, als er und die ersten Siedler kamen, keinem gehörte.
Wenn man in Frieden leben will, eines Tages, dann geht das nicht mit einer Siedlung im Herzen des Westjordanlandes. Es war auch gar nicht sein Land. Man kann argumentieren, ob es privates, palästinensisches Land war oder nicht. Aber es war auf jeden Fall palästinensisch. Israel hat die Gegend auch nicht annektiert und sein Recht auf die Bürger angewendet. Wer regiert also dort? Das Militär. Die haben das Land unter Kontrolle.
IDF, the Israeli military.
Im kleinen Stadtzentrum von Ariel, ein paar Kebabläden neben Supermarkt und Tierbedarf, kommt David Gruß gerade von einem Termin und begibt sich auf den Weg nach Hause. Der 27-Jährige geht zur Straße und steigt in den nächsten Bus. Seit über 8 Jahren lebt der schlachsige junge Mann in Israel, hat Aliyah aus Deutschland gemacht, aus einer kleinen Stadt im Norden.
Mir hat es nicht mehr so gut in Deutschland gefallen, aus einigen Gründen. Hauptsächlich wollte ich die Welt entdecken. Und andererseits, wie gesagt, ich komme aus einem kleineren Ort und auch so um die 20.000 Einwohner. Und man hat schon den Antisemitismus gemerkt und vor allem meine Familie hat es sehr, sehr stark gemerkt. Und weil wir die einzige jüdische Familie in unserem Ort waren.
Zunächst landet er in Tel Aviv, dann zieht ihn das Studium nach Ariel. Das Leben hier ist viel erschwinglicher als in der teuren Metropole. Aber damit kommt er auch in ein Gebiet, das mitverantwortlich gemacht wird für den stockenden Friedensprozess.
Du bist natürlich auch von dem Ort beeinflusst, in dem du wohnst. Das ist klar. Es ist nicht so, dass ich jetzt die ganze Situation verstehe, was hier in Israel abläuft. Aber ich verstehe schon wesentlich besser, auch von beiden Seiten, sowohl von der israelischen als auch von der arabischen und palästinensischen Seite, wie es schon abläuft, verstehe ich eher als damals, als ich noch in Deutschland gewohnt habe. Einfach weil ja, die Medien in Deutschland das doch schon in einem bestimmten Licht darstellen und nicht, dass in Israel die Medien das nicht in einem bestimmten Licht pro-israelisch darstellen, aber weil man einfach mehr im Zentrum des Geschehens ist, kriegt man schon mehr von beiden Seiten auch mit.
Ein paar Minuten später hält der Bus an der Universität und David steigt aus. Sein Heimweg führt über den Campus, auf dem viele der Studenten in Containern wohnen. David gefällt das. Man findet schnell Anschluss, sagt er. Grill zusammen, trinkt Bier. Steil führen die Treppen den Hügel hinauf. David wohnt ganz oben. Der Stadtteil heißt Moria. Mit seinem Architekturstudium ist er fast fertig. Doch ob er bleiben will, weiß er noch nicht. Israel ist kein Land für Architekten, sagt er. Die Frage, ob er nicht die uniforme und auf Schnelligkeit ausgelegte Siedlungsbauweise revolutionieren wolle, lässt ihn schmunzeln. Eigentlich ist diese Bauart nicht schlecht, sagt David, denn man kann sie auch schnell wieder abreißen. Die Siedlungen sind ein Thema, das David auch immer wieder mit seinen Kommilitonen diskutiert.
Ich glaube, gerade die Studenten und die Lungenmenschen mögen gerne darüber sprechen, über die politischen Themen. Wenn sie Ahnung haben, wenn sie keine Ahnung haben, das ist eigentlich recht egal. Meistens macht man sich einfach nur drüber lustig und macht dann die Witze von beiden Seiten natürlich und man lebt einfach weiter. Die meisten Studenten kommen nicht von Siedlerfamilien und die meisten arabischen Studenten, die hier studieren, kommen nicht von irgendeinem Farmer, dem sie das Land weggenommen haben. Deswegen, also die meisten politischen Gespräche sind nicht persönlich.
Von seinem Balkon kann David bei gutem Wetter bis zum Meer schauen. Ein starker Wind kommt auf und David macht sich Gedanken um das Bild Israels in der Welt. Darüber, dass die Medien selten die Nuancen zur Geltung bringen. Darüber, dass die Politiker das eine sagen und etwas anderes machen.
Es ist ein politisches Schauspiel und zwar insofern genauso, wie gesagt, ich habe hier in Ariel gegenüber von einer Baustelle gewohnt und gerade als die Gespräche angefangen haben von wegen, es wird nicht weitergebaut und die ganzen Baumaschinen, die wurden vor anderthalb Tagen abgezogen und danach wurden sie wieder hergebracht und es wurde weitergebaut. Also wie gesagt, das ist genauso ein Schauspiel wie im Fernsehen in Al Jazeera oder was weiß ich was, ein verwundetes Kind gezeigt wird und das wurde von einem arabischen Fahrer irgendwo in der Mitte von Gaza mit dem Auto angefahren, überhaupt nicht von israelischen Militären geschossen, bloß weil es gut aussieht, wenn man ein blutendes Kind hat. Also es ist genau dieselben Schauspiele von beiden Seiten, wo der Welt einfach ins Gesicht gelügt wird.
Einen Kilometer Luftlinie von Davids Balkon entfernt sitzt der Verantwortliche für diese Baustelle, der Bürgermeister Ron Nachman. Offiziell läuft gerade seine sechste Amtszeit, inoffiziell seine achte. Ariel ist sein Baby. Langsam versinkt die Sonne hinter den Hügeln und der Wind bläst durch die Straßen. Die Baggerfahrer beenden ihre Schicht auf der Baustelle. Ron Nachmans Musik verstummt, zumindest für den Moment.
And when the Palestinians and the European Union and the government of Germany ignores me,
wenn die Palästinenser und die EU und die deutsche Regierung mich ignorieren, mich, den Bürgermeister von Ariel und seine 20.000 Einwohner, wird es nie einen Frieden geben. Die müssen hierher kommen, so wie sie. Kein Botschafter kam hierher, nur ein paar Journalisten. Wer glaubt, einfach nur mit dem Premier in Jerusalem zu reden, sei gut genug, der hat sich geschnitten. Sie müssen zu uns kommen.
You think that you talk to the Prime Minister in Jerusalem and that's the end of the game? Never. You need to come to us.
Ron Nachman blickt auf sein Lebenswerk, auf Ariel. Lauter müsste es sein. Mehr Baustellen, mehr Wohnraum. Das ist Nachmans Vorstellung von Frieden. 200 bis 300 Familien will er jedes Jahr nach Ariel holen. In 10 Jahren will er 30.000 Einwohner in seiner Stadt haben. Ganz egal, was die Politiker in Jerusalem erzählen und vor allem die im Westen.
Freddy Gareis über das Leben in der jüdischen Siedlung Ariel. Die nächste Reportage hören Sie am 1. Mai, dem Tag der Arbeit. Wir blicken an diesem Tag in Arbeitsabläufe, die nicht selten zum Verzweifeln sind. Susanne Arlt hat Mitarbeiter eines Berliner Jugendamtes begleitet. Einen schönen Sonntag noch und viel Spaß jetzt bei der Sendung Neonlicht wünscht für die Reportage Ellen Hering.